Forum, die Inforadio Botschaftermatinee. Gastgeberin Sabine Porn.
Wir wollen bleiben, was wir sind. Diesen Satz des Dichters Michel Lenz aus dem Jahr 1859 hört man noch heute ziemlich häufig, wenn man sich mit Luxemburg beschäftigt. Diesem Zwergstaat, gerade mal 80 Kilometer lang und knappe 60 Kilometer breit, mit rund 483.000 Einwohnern nach Malta, das kleinste Land der Europäischen Union. Winston Churchill wäre glatt vorbeigefahren, denn sein Daumen war groß genug, Luxemburg auf der Landkarte abzudecken, heißt eine gern zitierte Anekdote. Die Luxemburger kokettieren manchmal mit der Landeskleinheit, manchmal leiden sie auch drunter. Das Großherzogtum, das letzte übrigens auf dieser Welt, ist in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes. Ein Land, in dem heute vor allem moderne Nomaden leben. Mehr als 42% sind Ausländer. Fast jeder Sechste hat als Muttersprache nicht Luxemburgisch, Französisch oder Deutsch, sondern Portugiesisch. Und es ist ein Land der Grenzgänger. Täglich pendeln mehr als 120.000 Menschen zur Arbeit. Nur während der Nacht sind die Luxemburger noch in der Mehrheit im eigenen Land. Die Botschaftermatinee, meine Gäste sind heute Martine Schommer, die Botschafterin Luxemburgs in Berlin. Sie haben orientalische Sprachen studiert, Chinesisch und Russisch, waren, wie Sie selbst sagen, vielleicht ein bisschen zu feige für die Politik, aber sind leidenschaftliche Diplomatin und nach Stationen unter anderem in China und Brüssel seit einem guten halben Jahr in Deutschland. Herzlich willkommen. Ulrike Höfken, Diplom-Agraringenieurin, seit 1994 Bundestagsabgeordnete für Bündnis 90 Die Grünen. Sie sind Vorsitzende im Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und Mitglied der deutsch-luxemburgischen Parlamentariergruppe. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Und Luc Wolf, ein Luxemburger in Berlin. Nach einer Ausbildung zum Landschaftsgärtner haben Sie Mitte der 80er an der Hochschule der Künste studiert, sind heute freischaffend mit Gastprofessuren in Deutschland und Luxemburg und haben vor 2 Jahren ein kleines, aber feines Restaurant eröffnet, De Mauffel, so der Name. Und das bedeutet auf Letzeburgisch mundvoll. Herzlich willkommen. Wir sind heute mit der Sendung wieder zu Gast bei der DGAP, der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Wir wollen über ein Land sprechen, das wie kaum ein anderes in kurzer Zeit tiefgreifenden Wandel durchlebte. Ein Staat, in dem die Bürger mindestens 3 Sprachen sprechen und gerne gut essen. Über Politiker, die auf europäischer Ebene bekannt sind und geschätzt werden. Und über die Empörung darüber, vom deutschen Finanzminister als Steuerparadies gebrandmarkt worden zu sein. Aber dank Per Steinbrück wissen wir nun auch, dass die Hauptstadt von Burkina Faso Ouagadougou heißt. Frau Schommer, als Luxemburgerin sind Sie mehrsprachig aufgewachsen, also mit Letzeburgisch, denke ich mal, Deutsch und Französisch. Und dann haben Sie sich noch 2 ganz schwierige Sprachen ausgesucht, nämlich Chinesisch und Russisch. Sind Sie ein Sprachtalent oder gehört Sprachbegeisterung zum Luxemburgischen dazu?
Ja, die Luxemburger sprechen ja in ihrer Familie Luxemburgisch. Wir lernen in der Schule sehr, sehr schnell Deutsch mit 6 Jahren und dann ab 7 lernen wir Französisch und ab 13 kommt noch Englisch dazu. Das heißt, die meisten Gymnasisten, die haben 4 Sprachen, Luxemburgisch, Deutsch, Französisch und Englisch natürlich. Ich habe dann noch Sprachen gewählt zum Studium, Russisch und Chinesisch. Ja, ich glaube, es war eine Koketterie. Ich dachte, ich würde nicht so machen wie die anderen und ich hatte immer schon Spaß mit Sprachen und deshalb habe ich das gewählt.
Und diese exotischen Sprachen, sage ich mal in Anführungszeichen, hat in Ihnen dann auch den Wunsch reifen lassen, Diplomatin zu werden oder war das mehr Zufall?
Nein, das war schon etwas bewusster, denn ich bin dann nach Paris gegangen zum Studium und habe da in einer Schule studiert, die eine klassische Vorbereitungsschule für den französischen Auswärtigen Dienst ist. Und in dieser Hinsicht war die Richtung doch schon bestimmt.
Frau Höfken, Sie haben einige Jahre in Sichtweite, kann man fast sagen, zu Luxemburg gelebt. Sie haben dort in der Grenzregion, aber auf deutscher Seite, einen Hof bewirtschaftet. Mhm. Wenn wir über Sprachen sprechen, auch in der Grenzregion, wie wichtig ist es denn, dass man zumindest mehr als Deutsch spricht?
Eigentlich ist es super wichtig. Aber es ist ganz verrückt. Meine Kinder sind in Bollendorf zur Schule gegangen. Das ist direkt an der Sauer. Das ist der Grenzfluss. Auf der anderen Seite liegt Echternach. Und meine Kinder haben im Gegensatz zu den Luxemburger Kindern eben kein Französisch gelernt. auch kein Luxemburgisch. Und so ist es eigentlich ganz blöde, dass zwar ganz viele Arbeitsplätze der Region in Luxemburg liegen und eben gerade nicht die für Akademiker, sondern auch die für die Handwerker. Das heißt, es müssten eigentlich wirklich alle von Grund auf Luxemburgisch und Französisch lernen und das passiert nicht. Aber wichtig ist es trotzdem und darum hoffen wir ja, dass wir da irgendwie auch ein bisschen weiterkommen. Und so langsam, langsam etabliert sich das ja, dass im Kindergarten ein bisschen Französisch gelernt wird, dass die Grundschulen das jetzt auch übernehmen, dann die Gymnasien folgen.
Aber Kinder lernen sie dann vielleicht auch auf der Straße. Haben Sie Letzeburgisch gelernt? Oder können Sie es
ein bisschen? Ich komme eigentlich aus dem Teil der Eifel, wo noch das Rheinländische herrscht. Sie wissen vielleicht, es gibt so eine Sprachgrenze bei Prüm. Ja, und ich bin nicht aus der moselfränkischen Region, sondern aus der rheinländischen. Aber ich verstehe es natürlich. Und eigentlich sprechen alle platt bei uns. Mhm. Ja, es ist selten im Dorf. Ich wohne also immer ja noch in der gleichen Gegend, in einem Dorf daneben und alle sprechen platt. Ja.
Herr Wolf, Frau Höfgen hat gerade schon gesagt, die Sprache, also das Letzteburgisch gehört zum Mitteldeutschen, ne? Mosel, ich muss noch mal gucken. Westmoselfränkisch hört sich eher nach einer Weinsorte an, aber ist eine Mundart. Was haben Sie zu Hause gesprochen?
Luxemburgisch natürlich.
Luxemburgisch. Mhm. Sagt der Luxemburger auch Luxemburgisch, nicht Letzeburgisch?
Doch, Letzeburgisch.
Ja. Letzeburgisch. Auch mit Freunden oder was war die Hauptsprache? Dann erst an der Schule eigentlich die anderen Sprachen auch gelernt, also Deutsch,
Französisch? Ja, also Letzeburgisch hat man zu Hause gesprochen und Freunden auch, selbstverständlich. Und war auch immer mal wieder auch im Französischen und im Deutschen. Unterricht, Luxemburgisch auch Hilfssprache im Unterricht auch. Und so.
Ja, kommt man also da irgendwie durcheinander als Schüler? Präsent. Also wir haben ja gerade gehört, also es ist das Letzteburgisch, dann ist Deutsch, Französisch, dann auch noch Englisch irgendwann auf dem Gymnasium. Also es gibt ja verschiedene Untersuchungen darüber, wie viele Sprachen können Kinder, sicherlich in jungen Jahren einfacher, aber wie viele Sprachen können Kinder gut lernen, ohne dass sie völlig durcheinander geraten?
Also damit gab es nie ein Problem. Nee? Also ich habe später im Gymnasium auch nur Italienisch gemacht und problemlos, würde ich sagen.
Also sind Luxemburger, kann man erstmal so festhalten, doch irgendwie Sprachgenies offenbar oder Sprachtalente?
Nein,
also
das würde ich nicht sagen. Nein.
Also nicht mehr als andere.
Nicht mehr als andere.
Ich glaube nur, dass wir früher anfangen und dadurch, dass wir sehr früh anfangen, merkt man als Kind gar nicht, was man tut. Yeah. Und man lernt zumindest Deutsch und Französisch fast ohne es zu bemerken. Aber man muss auch sagen, Sie haben die hohe Immigrationsquote angesprochen. Für Kinder aus Portugal ist unsere Mehrsprachigkeit ein sehr großes Problem. Mhm. Und es ist auch eine Hürde in der Integrationsmöglichkeit der ersten Generation und der zweiten Generation etwas weniger. Aber es bringt doch sehr spezifische Schulprobleme mit sich, die man nicht unterschätzen darf.
Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Reden wir noch einen Augenblick über diese Nationalsprache, über das Letzteburgisch. Die wurde ja erst 1900, irgendwann in den 80ern, 84 glaube ich.
84.
Per Gesetz auch zur Nationalsprache erhoben. Das ist ja relativ spät. Ne? Warum eigentlich so spät?
Ich glaube, es war nicht wirklich wichtig, aber es ist gut, dass es getan wurde. Und es wurde getan in einem Moment, wo es nicht sehr wichtig war und deshalb auch ideologisch nicht zu stark gefärbt war. Man muss immer aufpassen, dass solche Entscheidungen über die Nationalsprache nicht ideologisch gefärbt sind, sondern ganz einfach der Realität des Landes entsprechen. Und das war, glaube ich, nützlich. Mhm. Es ist jetzt da, aber es hat keine ideologische Färbung. Aber Gott sei Dank ist es auf der anderen Seite inzwischen die gemeinsame Sprache der zweiten Generation der Immigration geworden. Junge Luxemburger, die portugiesischer Herkunft sind, bosnischer Herkunft, italienischer Herkunft und was auch immer, wenn sie bis in der Schule sind, ist oft ihre gemeinsame Sprache Luxemburgisch. Und in dieser Hinsicht hat das Luxemburgische ein neues Leben bekommen und Gott sei Dank etwas anderes als die Diskussion, die teils läuft um Nationalsprache und Wichtigkeit der Nationalsprache.
Ich glaube, dass so vor 20 Jahren der Anteil der deutschen Schriftsprache in der Zeitung größer war. Heute sieht man viel Luxemburgisch. Das hat sich, glaube ich, deutlich entwickelt. Und das hat schon auch was mit Identität zu tun. Ne?
Ja, das wollte ich Sie gerade fragen. Also Medien ist mir auch noch so bekannt, dass viel Printmedien und viele andere Medien, das hat einfach viel auf deutscher Sprache oder in deutscher Sprache stattgefunden, oder?
Ja, das ist nach wie vor so. Ich denke, die populärsten Zeitungen in Luxemburg sind immer noch auf Deutsch. Aber zunehmend tatsächlich taucht Französisch auch in den Zeitungen auf und Luxemburgisch natürlich. Also es ist ja auch so, wenn ich jetzt mit Luxemburg irgendwie über Mail kommuniziere, schreiben wir hin und her in Luxemburgisch. Nicht? Also,
aber so, können Sie denn feststellen, ist das mehr geworden als früher? Also gerade die Frage danach.
Ich finde ja.
Also die Frage danach, wie, also ist diese Sprache eben auch sowas wie identitätsstiftend für dieses kleine Land?
Also ich finde das phänomenal, das, was Frau Schommer sagte, tatsächlich, dass die Jugend unter sich, also die Kinder auch unter sich Luxemburgisch sprechen, auch wenn sie im Elternhaus eine ganz andere Sprache sprechen. Und das gibt ja Perspektive, also denke ich auch für die Sprache.
Aber Luxemburg ist eigentlich ein junges Land. Wir haben unsere Unabhängigkeit 1839 bekommen, ohne dass wir schon eine Nation waren. Wir waren immer schon Luxemburger, wir haben unsere Sprache gesprochen, aber das Bewusstsein um die Nation war sicher nicht da. Die kam viel später. Die kam eigentlich erst 1939 und hat sich dann nach dem Zweiten Weltkrieg noch weiterentwickelt. Ich glaube, wir sind noch in einer erstaunlichen Phase von Identitätsfixierung und dazu Findung. Gehört die Findung, würde ich schon teils sagen. Und diese Findung müssen wir jeden Tag fast neu erfinden, wegen der sehr hohen Ausländerpräsenz. Wir haben jetzt Produkte auf unseren Märkten, die es vor 20 Jahren nicht gibt. Und das finde ich spannend. Und dazu gehört dann die Sprache entweder als bindend oder aber für einige auch als ausgrenzend.
Ja, das ist das, was Sie gesagt haben, Frau Höfke. Ne? Also in einigen Bereichen geht es schon ganz gut, auch gerade wenn wir über diesen kleinen Grenzverkehr reden, sage ich mal. Darüber werden wir später noch im Verlauf der Sendung sprechen können. Aber gerade Sprache, sagen Sie ja, ist eigentlich eher das Hindernis Deutschland, weil überhaupt nicht flexibel und sich darauf einzustellen auf so eine Grenzregion, wo eben vielleicht auch andere Möglichkeiten angeboten werden müssten.
Also ich würde mir schon wünschen, dass da Deutschland doch viel von Luxemburg mal lernen könnte, was diese Angebote angeht. Aber Sie müssen natürlich wissen, auch auf der deutschen Seite sind inzwischen viele Luxemburger. Und so haben wir plötzlich eine Entwicklung auch des Luxemburgischen wiederum auf die deutsche Seite. Und eigentlich muss man sich zusammensetzen und sagen, na, wie könnten wir das jetzt gut lösen? Es gibt eine Schule in Perl, die Schengen-Schule. Das ist eine gemeinsame deutsch-luxemburgische Schule, die wunderbar funktioniert, ein ganz tolles Projekt. Und da wäre es natürlich schön, wenn es da noch mehr von gäbe.
Interessant fand ich, dass es jetzt vom Wintersemester 2009, 2010 an der Uni in Luxemburg zum ersten Mal einen Master in Luxemburgistik geben wird. Da muss man auch erstmal drüber hinwegkommen über dieses Wort. Aber jedenfalls, das soll ja im Grunde genommen Aspekte der Sprach-, der Literatur- und der Kulturwissenschaften vereinen. Herr Wolf.
Ja, ich denke überhaupt, die Uni jetzt, die es ja auch noch nicht sehr lange in Luxemburg gibt, also die wird dem Land auch sehr viel bringen, weil war bisher ja keine Studentenstadt und also keine Universitätsstadt. Und ich denke, dass da auch kulturell viel mehr Vielfalt jetzt sich zeigen wird.
Es gibt jedenfalls ein schönes Zitat eines früheren Regierungssprechers, der hat mal gesagt, bei uns werden Gesetze auf Französisch entworfen, auf luxemburgischem Parlament debattiert und auf Deutsch in der Presse vorgestellt. Das ist ja eine ganz interessante Arbeitsteilung, oder?
Aber richtig.
Aber wichtig.
Richtig.
Richtig. Ein Modell für Europa, Frau Höfken? Vielleicht in einer Mehrsprachigkeit?
Also ich glaube schon, dass man das zum Teil modellhaft sagen kann. Nur es hat natürlich Kehrseiten, die hat Frau Schommer schon angesprochen. Natürlich gibt es auch Integrationsprobleme. Ja, schon die Kinder mit portugiesischem oder anderem Hintergrund, die haben es wirklich verdammt schwer. Oder gerade die Eltern, die kommen, die müssen sich ja nicht nur hier wie hier in Berlin mit einer Sprache auseinandersetzen, sondern dann gleich mit drei neuen. Das ist schon ziemlich anspruchsvoll.
Herzlichen Dank für diese erste Runde. Wir unterbrechen jetzt für die aktuellen Schlagzeilen und hören uns dann gleich wieder. Luxemburg ist ein kleiner Staat, kaum größer als das Saarland. Und dennoch ist das Ländle kein Stadtstaat, wie einige vielleicht glauben. Ganz im Gegenteil, es gibt erstaunlich viel unberührte Natur. Es gibt Berge, es gibt Seen, es gibt Weinanbau, es gibt Landwirtschaft und nicht zu vergessen die Industrie, heute zum Teil allerdings auch als Brache zu bewundern, denn das wirtschaftliche Standbein des Landes, das seinen Wohlstand einst vom alteingesessenen Stallkocher Arbeit bekam, ist längst der Finanzbereich geworden. Knapp 160 in- und ausländische Bankgesellschaften haben ihre Dependancen in Luxemburg. Heute zu Gast in der Matinée Martine Schommer, die Botschafterin Luxemburgs in Deutschland, Ulrike Höfgen von Bündnis 90 Die Grünen, Mitglied der deutsch-luxemburgischen Parlamentariergruppe, und Luc Wolf, Luxemburger Künstler und Restaurantbesitzer in Berlin. Frau Schommer, lassen Sie uns zunächst mal noch ein bisschen mehr über die Luxemburger Besonderheiten sprechen. Dazu gehört sicherlich auch eine faszinierende Idee, von der ich gelesen habe, die Quadrupole, also eine Metropole mit 4 Zentren im Grunde genommen. Dazu gehört Luxemburg natürlich, dann Trier, Saarbrücken und Metz. Grenzübergreifend, aber wer spricht in diesen Tagen noch von Grenze, zumal ja auch Schengen in Luxemburg liegt. Und in dieser Region, muss man mal sagen, gibt es eine erstaunliche Sternedichte. Nicht die am Himmel, sondern die in der Küche. Können Sie mir erklären, warum Sie so viele Spitzenköche dort haben?
Ja, vielleicht, weil es genau zwischen den deutschen und französischen Kücheninfluenzen liegt und wir in unserer großen Gegend das Beste von beiden genommen haben, würde ich sagen. Und unsere Köche, die beiden gesehen haben, unsere Köche aus dieser Region, waren sowohl in Frankreich, unsere nationale, wenn ich so sagen darf, Sterneköchin Frau Linster, ist die einzige Frau, die je den Bocuse d'Or bekommen hat. Und sie macht ganz bewusst auch französische Küche, aber doch mit einem sehr starken deutschen Element da drin oder einem luxemburgischen Element. Und ich glaube, das ist die Spezifizität dieser Region
im Essen. Können Sie mal ein Beispiel nennen?
Manchmal sagt man auch, wir essen so gut wie die Franzosen und so viel wie die Deutschen. Ich weiß nicht. Man sieht es uns etwas an, glaube ich.
Ist das die Mixtur zwischen Deutsch und Französisch?
Nein, das wäre der deutschen Küche sehr ungerecht. Nein, ich glaube schon, dass wir aber eben die zwei Einflüsse haben und ja, das Glück haben, daraus unseren eigenen Mix machen zu können.
Also was wäre jetzt so ein typischer Mix? Also damit uns mal jetzt so ein bisschen das Wasser im Mund zusammen. Was ist so ein typischer Mix für Sie zwischen, ja, was ist ein typisch luxemburgisches Gericht zum Beispiel?
Ja, typisch Luxemburger Gerichte sind eigentlich sehr einfache Gerichte und ländliche Gerichte. Das wäre jetzt nicht wirklich ein Mix. Ich glaube, das würde sehr nah an die Küche, die in unserer Region gemacht würde. Das ist deftige Küche, etwas schwere Küche, eben auch mit dem ländlichen Background unseres Landes. Das wäre kein gutes Beispiel. Wir essen Bohnen, viel Schweinefleisch und das ist ganz klar.
Das ist jetzt nicht die Spitzenküche.
Nein, das ist ganz klar keine Spitzenküche. Aber ich würde sagen, zum Beispiel, wir verwenden in unserer Küche und auch in unserer Sternenküche werden viele Kartoffeln bewusst gebraucht. Und ich glaube, das ist noch ein Überbleibsel von uns und von unserer Tradition.
Herr Wolf, Geselligkeit, Genuss, ja, gutes Essen, typisch für Luxemburg oder die Luxemburger?
Ach, würde ich schon sagen, ja. Also ich denke, wo man, weiß ich, in Deutschland bei Tisch übers Wetter redet, redet man in Luxemburg übers Essen und bei allen Gelegenheiten übers Essen und Trinken.
Wie man redet auch beim Essen übers Essen, ja?
Auch beim Essen
übers Essen. Beim Essen redet man dann übers nächste Essen?
Will nicht heißen, dass man sonst nichts zu sagen hat. Aber es ist auffällig, dass sich doch viel um Essen dreht, ja.
Frau Höfgen, als Grenzgängerin, sage ich jetzt mal von der anderen Seite, haben Sie da auch so ein bisschen Luxemburger Einfluss mitgenommen?
Für mich war ja echt danach die Luxemburger Geschäfte eigentlich die nächsten Einkaufsmöglichkeiten. Und ja, das ist schon toll, wenn man über die Grenze fährt und kommt in den Kaktus oder den Matsch, so heißen die Supermärkte. Und dann findet man ein super tolles Angebot. Es ist so ein bisschen wie in Frankreich, es sieht alles wunderschön aus, attraktiv. Es gibt Sachen, die in den deutschen Supermärkten gar nicht drin sind. Naja, Bacalao und die ganzen portugiesischen Sachen.
Käse,
was ist,
portugiesische Käse ja, auch.
Und ganz schöne internationale Angebote, was natürlich auch diesen Reiz jetzt dieses multikulturellen Luxemburg ausmacht. Es ist natürlich auch teurer, ja. Und ich sag mal so aus Sicht der Landwirtschaft sage ich natürlich, ach, es ist viel besser, dass die Luxemburger bereit sind, auch ein bisschen mehr was fürs Essen auszugeben. Dann lassen sie ihre eigenen Bauern wenigstens nicht verhungern. Ja, die Deutschen, die haben ja das billigste Essen und die teuersten Küchen. und die niedrigsten Lebensmittelpreise weltweit, nicht unbedingt zu meiner Begeisterung, weil ich sage mal, faire Preise, die sollten dann schon für alle fair sein, auch für die Erzeuger und auch für die Verbraucher. Mhm. Aber von der Qualität her ist es wirklich sehr schön.
Ja, das wollte ich
und mir gefällt also, einfach diese kulturelle Wertigkeit des Essens. Mhm. Es gibt den Austausch in beide Richtungen, aber die Bedeutung und die Wertigkeit des Essens finde ich gut.
Aber damit sprechen Sie ja, glaube ich, was ganz Typisches für diese Region an, Frau Schumann, nämlich, dass alle immer permanent unterwegs sind. Also ich glaube, in Luxemburg tankt man ganz gut, weil günstig. In
Deutschland weniger günstiger als früher.
Weniger günstiger ja. als früher, aber
weit
das war
aber noch immer.
Aber ein immer wenig. Noch günstiger. Zu Aldi geht man nach Deutschland, nach Belgien vielleicht zu Ikea, keine Ahnung. Also alle sind immer irgendwo unterwegs.
Und zu den Galerie Lafayette in Metz.
Und auch das, genau. Ja. Also eine sehr mobile Gegend auch.
Ja? Man muss natürlich auch sagen, dass dieser Austausch nicht nur zu Deutschland hin passiert, sondern sehr stark natürlich auch zu Frankreich und zu Belgien ja. auch, nicht? Also das ist ja, in Luxemburg ist man ja, wenn man sich 50 Kilometer von seinem Wohnort entfernt, steht man schon an irgendeiner Grenze. Also
die heute Belgien, nicht mehr so sichtbar ist.
Aber die heute nicht mehr so sichtbar ist. Deswegen ist Luxemburg auch nicht mehr so eng auf seine Grenzen vielleicht zu reduzieren. Ich denke, da ist sehr viel Austausch ins benachbarte Ausland. Und wirtschaftlich bringt das ja auch dem benachbarten Ausland eine ganze Menge, denke ich.
Ja, dann bleiben wir doch noch mal einen Augenblick bei diesen Grenzgängern. Mhm. Also dieses Phänomen 120.000 Menschen, die jeden Tag pendeln zur Arbeit. Erstmal machen wir erstmal die eine Richtung, also zur Arbeit nach Luxemburg gehen. Heißt es dann, abends macht man in Luxemburg, weiß ich nicht, schaltet man das Licht aus und die Straßen sind menschenleer?
Alle sind weg.
Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, erzählen Sie einfach ein bisschen. Wie
ja, das sind dann? Inzwischen seit 135.000 Pendler ungefähr, die jeden Tag nach Luxemburg zur Arbeit kommen. Das sind um die 35.000 aus Deutschland, Saarland und Rheinland-Pfalz. Und die anderen 100.000 sind größtenteils Franzosen und ein etwas kleinerer Teil, aber 40% die Belgier. Ja, das bringt sehr starke Mobilitätsprobleme. Sie können sich das vorstellen, in einer Stadt, die selbst nur 100.000 Einwohner hat, da kommen, und diese Pendler kommen hauptsächlich in und um die Hauptstadt herum zum Arbeiten. Nicht alle, aber viele. Das bringt Mobilitätsprobleme, das bringt grenzüberschreitende Diskussionen über gemeinsame Busse, gemeinsame Züge, gemeinsame Tarifikation. Denn manchmal endet die Welt für einen Nachbarstaat, besonders was Preise anbelangt, an der Grenze. Wenn man von Bollendorf nach Luxemburg mit dem Bus fährt, dann hat man noch keine gemeinsame Tarifikation. Also das gibt ganz einfach.
Da muss man doch aussteigen und wieder neu.
Nein, lösen, nicht aussteigen, aber es gibt
die Fahrkarten.
Die Fahrkarte.
Die Preise sind nicht abgestimmt.
Und die Preise sind manchmal einfach ganz anormal viel teurer, nur weil sie noch über die Grenze fahren. Es gibt noch Grenzen. Aber Luxemburg wird dann am Abend schon etwas ruhiger, wenn die Pendler alle wieder rausgefahren sind. Es gibt viele Restaurants in den Bürobereichen, die abends natürlich viel leerer sind als über die Mittagsstunde. Wir sind ein viel größeres Land in der Mittagsstunde als abends, das ist sehr klar.
Ich bewege mich eigentlich in der Gegend, wo ich eigentlich herkomme, das heißt so aus einem Dorf nahe der Stadt Luxemburg, 20 Kilometer entfernt. Und abends gehe ich da auch mal ein Bierchen oder ein Weinchen trinken in die Dorfcafés, die da durchaus noch gut funktionieren. Und auch viele kleine Restaurants im Umland von Luxemburg, die also da in den Dörfern ist, durchaus noch leben. Also erlebe ich es. Ja.
Ja, und ich habe ja schon gesagt, und abends gehört dann auch den Luxemburgern das Land wieder. Also da sind sie dann auch mal wieder in der Mehrheit. Jetzt haben wir über diese einen Grenzgänger gesprochen, die zum Arbeiten kommen. Andere, nämlich Luxemburger, und Sie haben es vorhin angesprochen, Frau Höfgen, gehen zum Schlafen raus, weil nämlich Immobilienpreise extrem gestiegen sind und man einfach mittlerweile sehr viel günstiger in Deutschland oder auch in Belgien sehr wahrscheinlich lebt. Wird das denn zunehmend auch zu einem Problem?
Es gibt, glaube ich, auch ein bisschen problematische Entwicklungen. Also wenn man sich jetzt so einen Ort anguckt wie Echternacher Brück, da gibt es halt Bereiche, in denen die Luxemburger wohnen. Die Häuser sind groß, viel größer, als sich so eine Eifler Familie da leisten könnte, mit Bad, was man immer erzählt, genau das sagen die dann die Bauarbeiter. Ja, da ist hinter jedem Schlafzimmer ein Bad und die Kinderzimmer haben alle ein eigenes Bad. Und also Ansprüche, die man sich so in der Eifel nicht so vorstellen kann. Auffälliger Reichtum. Und auch Irl, also eine kleine Stadt in der Nähe, hat einen großen Anteil inzwischen so eines luxemburgischen Wohnbereiches. Und bei uns wiederum sind die Immobilienpreise auch fürchterlich nach oben geschnellt. Und also gerade in dieser Grenzregion, sodass eigentlich kein normaler Mensch in Deutschland die mehr bezahlen kann.
Mhm. Also weil die Nachfrage aus Luxemburg so groß ist?
Natürlich, weil die Luxemburger all diese Häuser kaufen. Es sind nicht immer alle so begeistert darüber. Aber auf der anderen Seite ist, glaube ich, doch sehr verbreitet, dass man die Luxemburger als gute Nachbarn schätzt. Dass man sehr genau weiß, das ist eigentlich ein wichtiger Arbeitsplatz für uns. Fast in jeder Familie geht da drüben jemand arbeiten. Und insofern hält sich das also mit dem Neid doch sehr in Grenzen, sodass man sagt, die haben was von uns, wir haben was von denen, das ist okay. Was ein bisschen schwierig ist, das ist diese Schulsituation. Eigentlich müssen ja Luxemburger Kinder in Deutschland zur Schule gehen. Aber ich habe ja am Anfang gesagt, die deutschen Schulen sind überhaupt nicht darauf vorbereitet, ja, weil die diese Sprachangebote nicht haben, weil die Systeme sich so wenig angenähert haben. Und da muss man einfach ganz unbedingt was dran machen.
Und wohin, also, wo gehen denn die Luxemburger Kinder?
Still und heimlich werden die mit den Eltern fahren, die in die über die Grenze und werden da dann unter einer Scheinadresse in die Schulen gebracht.
Ach so.
Es ist eigentlich alles nicht besonders glücklich gelöst. Es ist eigentlich auch nicht sehr legal. Aber so läuft das im Moment, bis man da die vernünftige Lösung mal gefunden hat.
Reden wir noch ein bisschen über Luxemburger Besonderheiten. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, es ist ja auch das letzte Großherzogtum. So, jetzt haben wir aber auch noch gar nicht über den Großherzog gesprochen. Er heißt Henry von Luxemburg. Welche Rolle spielt in diesem Gefüge der Herzog, der Großherzog?
Ja, eine wichtige? Ja, er spielt in diesem Gefüge sicher eine wichtige Rolle. Die ganze Familie, seine Großmutter, die Großmutter von Großherzog Henry, war die Figur während des Zweiten Weltkriegs. Sie ist ausgewandert, sie ist ins Exil gegangen, sie hat im Exil sehr aktiv in Amerika gehandelt für das Land. Und für uns ist das eine sehr wichtige Person gewesen, eine sehr wichtige Figur. Und durch diese Periode ist die Familie sicher sehr eng mit der Nation verbunden. Es gab Anfang des 20. Jahrhunderts einige Schwierigkeiten zwischen den Luxemburgern und der großherzoglichen Familie. Und die sind sicher seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr da. Wir haben aber vor kurzem eine etwas größere Reform gehabt, wo der Großherzog einen Teil seiner aktuellen Möglichkeiten, in die Politik einzugreifen, selbst aufgegeben hat, um dem Parlament und der Regierung die Möglichkeit zu geben, ein Gesetz zur aktiven Sterbehilfe anzunehmen.
Genau, das konnte er aus Gewissensgründen oder wollte er aus Gewissensgründen nicht mittragen.
Ja.
Ja, und dann hat man in Luxemburg eben mal die Verfassung geändert.
Nein, ich habe unterstrichen, mit seinem Einverständnis.
Mit seinem Einverständnis, genau.
Also das wurde die Verfassung geändert.
Ja. Das heißt, die Bürger haben da auch nicht gemuckt.
Das Parlament hat zweimal in einer sehr großen Mehrheit über diese Änderung entschieden.
Wir haben ja gerade gehört, dass es aus Gewissensgründen war. Wie groß ist denn die Rolle der Kirche zum Beispiel noch in diesem Großherzogtum? Also spielt Glauben, spielt Kirche eine Rolle?
In meiner Jugend hat es jedenfalls eine große Rolle gespielt. Ja.
Inwiefern?
Ich denke, dass der Einfluss heute vielleicht nicht mehr so groß ist. Ja, sie war meinungsbildend, denke ich, erstens mal durch die größte Tageszeitung, die in Luxemburg erscheint, gehört einem Verlagshaus, das der Kirche sehr nahe steht. Und zweitens war ich in einem katholischen Pensionat und da war die Meinungsbildung dann ein bisschen direkter Natur. Also ich kann mich nur erinnern zum Beispiel, dass bei uns der Dorfpfarrer ins Haus kam, als ich so junge war, so Kind war. Und wir den Stern bei uns im Hausflur offen liegen hatten. Und der hat meine Mutter...
Die Zeitung
Mutter,
der
ja,
Stern.
Ja, die Zeitung der Stern. Ja, meine Mutter ermahnt. Und ich glaube, damals stand sogar der Stern noch auf dem Index der Kirche. Da hing der Index. Ich wusste damit noch nicht so viel anzufangen zu der Zeit. Hing jedenfalls vorne im Vorraum der Kirche so eine ganze Liste von verbotener Literatur aus Kirchensicht
und. Sie zu Hause?
Und wir hatten den Stern zu Hause auf dem Dorf. Das war natürlich ein Fauxpas.
Haben sich die Eltern danach gerichtet?
Nee. Nee. Haben sie nicht.
Nee. So weit ging die Liebe dann
nicht? Nee. So weit geht die Liebe nicht. Nee.
Aber Ihren Worten entnehme ich, Frau Schumacher, ist es so, dass sich da doch einiges gewandelt hat? Also ich meine, so alt sind Sie ja auch
ich
nicht.
Ich denke, das hat sich, ja, so alt bin ich nee, auch nicht, aber also das war hier, ich rede so Anfang der 60er,
ja. Naja.
Also ich habe neu erlebt in meinem ersten Gymnasiumsjahr, dass der Religionslehrer einen Mitschüler an meinem ersten Gymnasiumstag verprügelt hat. Hier. Und das hat sich aber ruckartig dann verändert. Also dann kamen jüngere Leute und ja, eine größere Offenheit und Toleranz und ein bisschen mehr. Da kamen dann andere Auseinandersetzungen, andere Diskussionen in die Schule. Und kam auch ein bisschen mehr Unruhe dann in dieses gesetzte traditionelle. Und das hat mich natürlich auch sehr geprägt, damals die Zeit auch. Natürlich. Und das kam dann auch irgendwann dazu, dass das dann mich in Bewegung gesetzt hat wahrscheinlich. Ja.
Aber es hat sich gewandelt.
Ja, ich denke schon. Ich glaube, dass die Kirche die gleiche Rolle spielt wie in Deutschland. Das heißt, ja, das es ist eine, sie hat eine gewisse Rolle in der Gesellschaft, sie hat aber im öffentlichen, politischen Leben keine direkte Rolle natürlich. Aber wenn schwierige Gesellschaftsthemen diskutiert werden, wie früher war es Scheidungsrecht, danach kam Abtreibung, jetzt kam aktive Sterbehilfe. Ich glaube, das sind Themen, die dann ganz klar auch solche schwierigen Themen sind, die jeweils in ihrer Zeit schwierig sind. Ich meine, verschiedene Diskussionen zum Scheidungsrecht, als diese Diskussion anfing, war damals schwierig. Ich will nicht sagen, dass das heute noch schwierig ist. Heute ist die Diskussion zum Beispiel aktive Sterbehilfe eine sehr schwierige Diskussion. Und da kommt ganz sicher auch Elemente von der Kirche und Argumente mit rein in die Diskussion. Die werden dann ganz klar über einen Teil des Parlaments mit reingebracht. Aber das ist nicht spezifisch in Luxemburg, das ist das Gleiche in vielen anderen Ländern.
Naja, aber ich fand es schon interessant, weil der Papst hat natürlich gleich protestiert, als Luxemburg dieses Gesetz verabschiedet hat vor wenigen Wochen. Und dann hat Jean-Claude Juncker
Er hat sogar unseren Botschafter beim Vatikan gerügt, noch bevor das letzte Votum war.
Ehrlich, ja? Ja, jedenfalls Jean-Claude Juncker, der Premier, hat gesagt, also das ist nun eine Einmischung in innere Angelegenheiten. Und er ist, glaube ich, auch Katholik. Ja. Also das wollen wir eigentlich
nicht
haben.
Und Christdemokrat.
Und Christdemokrat. Mhm. Herzlichen Dank. Wir unterbrechen jetzt noch einmal für die Nachrichten. Und hören uns dann gleich wieder. Wo eigentlich schlägt das Herz der EU? In Straßburg oder Brüssel, wo Parlament und Kommission sitzen? In Frankfurt, wo die Europäische Zentralbank residiert? Oder in Luxemburg, wo zum Beispiel der Europäische Gerichtshof steht? Er immerhin wacht über die Umsetzung und Anwendung der europäischen Gesetze. Und das sind ja nicht gerade wenige. Es waren aber vielleicht auch die bitteren Erfahrungen zweier Weltkriege und die Besetzung durch deutsche Truppen, die gerade bei den Politikern der Nachkriegsgeneration in Luxemburg die Idee, die Vision europäischer Integration reifen ließen, den Ausgleich mit den Nachbarn Frankreich und Deutschland. Visionär war sicherlich das Projekt damals der Montanunion, Vorläufer der EWG, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, die dann irgendwann zur EG wurde. Luxemburg gehört außerdem zu den Gründern der Vereinten Nationen, des Europarats, der NATO, ein kleines Land also mit großem politischem Gewicht. Heute zu Gast in der Matinée Martine Schommer, die Botschafterin Luxemburgs in Deutschland, Ulrike Höfgen von Bündnis 90 Die Grünen und Mitglied der deutsch-luxemburgischen Parlamentariergruppe und Luc Wolf, Luxemburger Künstler und Restaurantbesitzer in Berlin. Frau Schommer, Luxemburg in Europa, das ist für Ihr Land, muss man schon sagen, eine Erfolgsgeschichte in vielerlei Hinsicht. Was ist denn für Sie ganz persönlich das Wichtigste, das Entscheidendste, wenn Sie an Luxemburg in Europa denken?
Ich glaube, wenn man ein Land wie Luxemburg ist, was sehr klein ist, was exportorientiert ist, kann man nur Sicherheit und Stabilität in einem etwas größeren Staaten, also in einem größeren Zusammenarbeit von anderen Staaten finden. Ich glaube, die Europäische Union ist ganz sicher das, was in unserem Interesse ist. Ich bin jetzt sehr brutal, aber unser Interesse ist ganz sicher, in einer Europäischen Union zusammen mit unseren Nachbarstaaten wirtschaftliche Freiheiten gemeinsam zu genießen, die Freizügigkeit des Kapitals, die Freizügigkeit der Personen, dieser gemeinsame Markt, den wir mit unseren Nachbarn, zuerst den 6 und jetzt den 27 haben, ist ganz einfach der Garant unseres Stabilitäts, unserer Sicherheit und unseres Wohlstandes. Es ist so breit gefächert, dass ich nicht wusste, wo ich anfangen sollte mit der Antwort.
Ja, aber würden Sie sagen, Herr Wolf, auch wenn Sie zurückdenken an Ihre eigene Jugend im Land, wächst man auch als Luxemburger mit so einer Art europäischen Identität auf? Also ist Europa immer wichtig gewesen für Sie oder eigentlich dann erst vermittelt, gerade wenn man auch reist und wenn man auch sich ein bisschen mit der Geschichte vielleicht beschäftigt, erst dann?
Also ich würde fast wiederholen, was ich vorhin sagte, dass man, wenn der Vater die Familie ins Auto gepackt hat früher und wir haben einen Ausflug gemacht, der länger als 50 Kilometer war, dann waren wir schon irgendwo in einem anderen Land, wo die Leute andere Sprache gesprochen haben, mit anderem Geld bezahlt haben, damals jedenfalls noch. Und andere Autokennzeichen rumfuhren. Das heißt, es war sehr gewohnt, irgendwo sich auch in anderen Räumen zu bewegen, statt in dem eigenen. Und ich denke, das hat sich irgendwo erhalten. Ich denke, die Berührungsangst mit unseren Nachbarn hatten wir nie so. Und so gesehen ist möglicherweise auch diese Öffnung ins Europäische, sage ich mal, durchaus für Luxemburger nicht ungewöhnlich.
Naja, auf der politischen Ebene kann man ja wirklich feststellen, dass europäisches Engagement, ich sage es jetzt mal so ganz allgemein, fast sowas wie Staatsideologie war über Jahrzehnte, also gerade für die Politiker der Nachkriegsgeneration. Und die Luxemburger hatte man immer so das Gefühl, die folgen da auch. Also sie sind auch begeisterte Europäer. Das Ganze kriegte dann so einen kleinen Dämpfer, als ich glaube 2005 es ziemlich knapp stand und es eine ziemlich heftige Diskussion auch in Luxemburg um die Verfassung gab. Wie haben Sie es erlebt, zwar als Deutsche in dieser Grenzregion, aber auch immer vor diesem europäischen Hintergrund? Die Luxemburger, in Anführungszeichen, die besten Europäer?
Also die Bereitschaft in Luxemburg, sich mit Europa auseinanderzusetzen, ist, glaube ich, größer als in Deutschland. Jetzt vielleicht mal die unmittelbare Grenzregion ein bisschen ausgenommen. Für die ist da selbstverständlich, ja, das ist eine Notwendigkeit. Aber ich finde es ein bisschen schade, jetzt kurz vor der Europawahl, dass eigentlich das Engagement und die Motivation, sich damit auseinanderzusetzen, so gering geworden ist. Das, glaube ich, ist fast gefährlich. Und wir müssen uns einfach bemühen, da die tollen Ebenen da stärker rauszustellen. Und da ist Luxemburg bestimmt ein Beispiel dafür, wie Integration eben auch gelingen kann. Natürlich bleiben immer Fragen offen. Ja, und wenn wir jetzt an diese ganze Finanzplatz-Diskussion denken, da ist man auch nicht davor gefeit, dass da auch ein paar Dummheiten passieren.
Na gut, darauf können wir gleich nochmal kommen. Ich wollte erst nochmal wissen, Frau Schumer, Europa-Müdigkeit, sagte Frau Höfken gerade, oder fast desinteressiert, auch wenn man sieht, wie wenig sich voraussichtlich nur beteiligen wissen an der Wahl noch haben die Wahl nicht stattgefunden. Aber wie würden Sie das bei den Luxemburgern einschätzen? Wie gesagt, es gab so ein Knurren oder so ein Murmeln im Lande 2005. Da drohte der Premier dann auch schon mal, er würde zurücktreten, wenn die Menschen ihm nicht folgten bei der Abstimmung über die Verfassung. Sie haben ja dann zugestimmt und er ist ja heute auch noch Premier. Aber da gab es ja auch eine gewisse Skepsis. Wodurch ist die zu erklären?
Ja, wir hatten im Juli 2005 ein Referendum über den neuen Vertrag, damals noch Verfassungsvertrag. Das Resultat ist knapp, sieht knapp aus, war aber damals für uns sehr positiv. Das möchte ich unterstreichen. Wir haben dieses Referendum gemacht nach den negativen niederländischen und französischen Referenden. Jeder dachte, das wäre verrückt. Wir haben es doch gemacht, weil wir zeigen wollten, dass auch nach den negativen Nachrichten noch eine positive kommen kann. Wir haben dafür gekämpft, alle. Wir haben aber durch die Vorbereitung des Referendums eine einmalige, wirkliche Diskussion zu europapolitischen Themen bekommen. Wir hatten die längere Zeit nicht. Es wurde immer alles als normal empfunden und man hat diese Auseinandersetzung mit den Bürgern nicht mehr richtig gesucht. Die Politik ist sich bewusst geworden, dass nach so vielen Jahren Europäische Union, wo so vieles als normal empfunden wird, Erklärungen über das, was errungen wurde, heutzutage regelmäßig wichtig sind und dass man erklärt, was der europäische Binnenmarkt uns gebracht hat. Luxemburgern, ganz klar, hat er uns sehr viel gebracht. Und diese Diskussion läuft teils noch weiter und ich glaube, das hilft auch, dass der Europaparlamentswahlkampf anders und aktiver läuft als vielleicht in anderen Ländern. Man muss aber dazu sagen, die Luxemburger Regierung hat regelmäßig den Europaparlament-Wahltag zusammen mit dem nationalen Parlament-Wahltag verkuppelt. Bei uns scheut man nicht, die zwei zusammenzubringen.
Was schon ein bisschen bemerkenswert ist, das ist, dass natürlich die luxemburgischen Politiker, also von so einem kleinen Land, eine große Rolle spielen auf der europäischen Ebene.
Das ist ein anderes.
Ja, das ist ja nicht nur Juncker, zum Beispiel auch unser grüner Abgeordneter Claude Turmes, der spielt eine große Rolle, ist ein super Energiepolitiker und hat da viel Einfluss.
Er ist Vizepräsident des Europäischen Parlaments und hat in der letzten Verhandlung des Klimapaketes eine sehr wichtige Rolle gespielt.
Ja. Nochmal kurz zurück zu Europa, Herr Wolf. Sind Sie ein begeisterter Europäer? Also wir haben ja gerade über die Kopplung auch gerade in Ihrem Land zwischen Europawahl und der neuen Parlamentswahl gesprochen?
Ja, bin ich, ja. Ich denke, wir haben nur Vorteile, wenn Europa zusammenrückt. Und ich finde auch, das Wichtigste sind eigentlich die Diskussionen, die darum geführt werden, wie man sich näher kommen kann und wie man die Grenzen einfach überwinden kann. Und diese Diskussionen laufen ja auch. Und die Sorgen darum, dass sie nicht schnell genug und intensiv genug geführt werden, sind ja auch schon ein Teil der Diskussion.
Sie haben ja gerade den anderen Punkt angesprochen. Luxemburger Politiker sind doch auf europäischer Bühne einfach mal sehr präsent. Also auch einflussreich damit, auch aus diesem kleinen Land heraus. Wir haben ja schon über Jean-Claude Juncker heute einige Male gesprochen. Auch er ist ja nicht nur der Premier Luxemburg, sondern er ist auch Mr. Europa, wie man immer so schön gesagt hat. Nein, er ist Sprecher der Eurogruppe und hat damit ja auch einen wesentlichen Einfluss natürlich auf bestimmte Dinge. Ne?
Ja, es gab auch andere Luxemburger in der europäischen Geschichte, die eine Rolle gespielt haben, schon in der Vergangenheit. Wir hatten einen Premierminister, der hieß Werner. Der hat die ersten wichtigen Arbeiten für eine gemeinsame Währung gemacht und ist noch bekannt für einen Plan, der Werner-Plan heißt. Die meisten haben das alle vergessen, aber die, die in der Branche selbst tätig sind, die wissen genau, dass das die Basis unseres heutigen Euros ist. Also es gab auch schon in der europäischen Geschichte andere Luxemburger, die eine gewisse Rolle gespielt haben.
Sie haben die Wahl angesprochen. Anfang Juni, also parallel zur Europawahl, wird gewählt. Und wie man lesen kann, möchte Jean-Claude Juncker auch gerne wiedergewählt werden, weil, vielleicht ist das ja auch mit ein Punkt, er ist im Moment ziemlich enttäuscht von der EU, vor allem von Deutschland. Denn das Großherzogtum landete mit einigen anderen Ländern zunächst mal auf der sogenannten grauen Liste der OECD. Weil die Standards im Kampf gegen Steuerbetrug nicht komplett erfüllt würden. Da war die Empörung groß bei den Politikern. Die Frage ist, ob es auch bei den Bürgern so ankam. Und Juncker, der viel zitierte in dieser Sendung, hat der deutschen Kanzlerin in diesem Zusammenhang Wortbruch vorgeworfen. Darüber sollten wir noch kurz sprechen. Den deutschen Finanzminister habe ich schon erwähnt mit seinen Vergleichen. Es war ja nicht nur einer. Also alles in allem kann man im Moment auf dieser politischen Ebene von Irritation sprechen. Frau Höfgen, würden Sie denn sagen, es ist mehr der Stil der Kritik, der im Moment vielleicht zu den atmosphärischen Störungen führte, aber in der Sache würden Sie da schon mitgehen? Oder ist es überhaupt völlig unangemessen, ein kleines europäisches Land so zu kritisieren, wie gehört und getan?
In allererster Linie ist es erstmal die Art und Weise. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Es tut mir unheimlich leid, dass man gegenüber Luxemburg sich äußert, ich sag mal, wie ein Elefant im Porzellanladen. Ja, das Zerschlagen von diplomatischem Porzellan, das hat ja auch mein Parteikollege Reinhard Bütikofer dem Herrn Steinbrück vorgeworfen. Das ist ja wohl schon eine sehr sanfte Formulierung oder eine sanfte Kritik daran. Also ich kann nur hoffen, dass diese ganzen Arten von Diskussionen ganz schnell beendet werden und dass man sich auch dafür entschuldigt. Eine andere Art und Weise ist, sich zu beschäftigen mit den Steueroasen und auch mit dem Finanzplan Luxemburg. Das tun ja auch die Luxemburger selbst kritisch.
Gut, aber man konnte zum Teil auch den Eindruck haben, Herr Wolf, dass es mal neben der Stilfrage, über die wir sicherlich auch noch ganz lange diskutieren könnten, auch eine Frage vielleicht um Begrifflichkeiten zunächst mal war, weil die einen redeten immer von Steueroase und Steuerparadies und Luxemburg nimmt einfach mal für sich in Anspruch, sowas wie ein Bankgeheimnis zu haben und will da auch bei bleiben. In diesem Zusammenhang ist dann aber natürlich auch gleich eben durch etwas verfehlte oder auch unglückliche Zitate eine Schärfe in die Debatte gekommen, weil mich interessiert eigentlich mehr die Geschichte hinter der Geschichte, wo man sich fragen muss, kommen da auch alte Ressentiments wieder hoch? Also ist es eben dann plötzlich wieder der hässliche Deutsche, mit dem man aber eigentlich viele Jahre ja auch ganz gut ausgekommen ist?
Also dazu weiß ich jetzt eine kleine Geschichte zu erzählen aus meinem Privatleben, dass das schon so war, dass ich nach Hause gekommen bin und bei uns in der Familie durchaus eine Diskussion darüber gab, wie die Deutschen sich da verhalten. Und das geht dann auch nicht nur von einem Herrn Steinbock oder einem Herrn sowieso, sondern das wird dann schnell tatsächlich verallgemeinert. Und dann denkt man natürlich wieder an den Zweiten Weltkrieg und an den Ersten und. Und da kommen dann schon schlechte Gefühle auf. Und ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass man eigentlich den Luxemburgern vorwirft, dass in ihren Reaktionen dann auch das wieder aufgreifen und so weiter und so fort. Und dass man doch mal sehen sollte, dass die jüngeren Generationen das doch längstens vergessen hätten oder so.
Die Geschichte meinen Sie?
Die Geschichte. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das so einfach... Also als ich nach Berlin gegangen bin, dann war das nicht selbstverständlich, dass ich nach Deutschland gehe. Bei mir in der Familie jedenfalls war es so. Und erfreulicherweise hat sich das jetzt über die ganzen Jahre dann doch sehr positiv entwickelt. Und jetzt hoffe ich, dass da nicht wieder schlechte Gefühle tatsächlich aufkommen und Deutschland in Luxemburg wieder am Pranger steht, generell durch solche.
Das hoffen Sie sicherlich auch, Frau Schaumann, ne?
Ja, ich glaube, es gibt zu diesem Thema verschiedene Ebenen, wenn ich so sagen darf. Wir sind im Moment in einer sehr emotionalen Ebene. Wir haben Wahlen, Deutschland hat Wahlen. Und man hat wahrscheinlich etwas unterschätzt, dass es einen historischen, im kollektiven Bewusstsein gibt es schon noch die Geschichte und jeder kennt da Elemente aus der Familie. Und die sind leider jetzt hervorgekommen. Und ich glaube, es wird sehr, sehr, sehr schnell. Man sollte wieder zu den Themen selbst kommen. Man kann ja inhaltlich nicht der gleichen Meinung sein. Und dafür gibt es Diskussionen, Verhandlungen. Es gibt EU-Richtlinien, die im Moment geändert werden sollten. Es gibt eine bilaterale Diskussion zu Nichtbesteuerungsabkommen. Das sind technische Sachen, aber das sind die wirklichen Sachen. Und man sollte, wenn möglich, wieder zu diesen Verhandlungstischen zurückkommen. Wir haben schon inzwischen Zeit mit Deutschland zweimal diskutiert. Aber vielleicht ein Wort zu Steueroasen, wenn Sie erlauben. Deutschland und Luxemburg haben die gleiche EU-Gesetzgebung zu diesen Themen angenommen. Es gibt eine Richtlinie, wo das Bankgeheimnis drinsteht. Das Bankgeheimnis für Belgien, Österreich und Luxemburg. Das ist gemeinsam so angenommen worden. Es steht jetzt zur Diskussion, aber das Bankgeheimnis als solches steht in einem EU-Text, der auch von den Deutschen angenommen wurde. Das sollte man nicht vergessen. Wir haben inzwischen Zeit als Luxemburger zusammen mit Österreich und der Schweiz gesagt, dass wir bereit wären, einen Schritt weiter zu gehen in dieser Diskussion, wie kann man Informationen austauschen zu Konten von deutschen Bürgern in Luxemburg. Wir haben einen Schritt getan, der den internationalen Standards entspricht. Jetzt müssen wir diesen Schritt in den Texten umsetzen. Und ich glaube, damit müsste sich unbedingt das ganze Thema wieder schließen.
Sie haben schon gesagt, Sie hoffen, dass diese Diskussion auch wieder auf eine Ebene kommt, wo sie hingehört, also wo man über die Inhalte
spricht.
Sie wird aber
Spuren hinterlassen.
Sie wird Spuren hinterlassen.
Ich fürchte es schon, bei den Leuten, bei der Bevölkerung wird sie Spuren hinterlassen.
Da spielt auch etwas eine Rolle, was Luxemburg prägt. Es ist nämlich dieser Konsensualismus. Ja, das ist ja ein Land, was Streitkultur eigentlich nicht so kennt. Wenn dann von Deutschland so eine Keule geflogen kommt, dann trifft es auch auf eine Stimmung oder auf eine Kultur, die sich mit solchen Keulen einfach nicht bewirft. Und das ist, glaube ich, auch mal zu beachten.
Was wünschen Sie sich, um in diesem Europa auch mit diesen großen Nachbarn Deutschland und Frankreich, auch das ist ja eine besondere Konstellation, die auch viel mit der Luxemburger Geschichte hat, damit es auch da wieder sozusagen ein freundlicheres Miteinander gibt, selbst wenn Sie sagen, es hat Spuren hinterlassen, das, was wir bisher erlebt haben.
Ja, die Europäische Union sind kleine, mittlere und große Staaten und ihr Reichtum besteht darin, dass diese alle zusammen relativ gut miteinander auskommen und gemeinsame Projekte führen. Und ich glaube, es wird höchste Zeit, dass wir auch in der Europäischen Union wieder gemeinsam Zukunftsprojekte haben. Wir brauchen diesen neuen Vertrag, einfach um aus der Talsohle herauszukommen und uns etwas besser zu organisieren. Und man kann nur hoffen, dass dann diese Talsohle, die alle Arten von Fäden mit sich gebracht hat, auch so ein Anfang von Direktorium, das heißt, dass nur die Großen noch entscheiden würden, dass dieses Ganze dann in einer Klammer wieder zugemacht wird. Das ist meine Hoffnung. Vielleicht ist es auch zu idealisiert, aber das ist meine Hoffnung.
Ich bedanke mich sehr herzlich für die Diskussion bei Martine Schommer, der Botschafterin Luxemburgs in Deutschland, Ulrike Höfgen, Bündnis 90 Die Grünen und Mitglied der deutsch-luxemburgischen Parlamentariergruppe, Luc Wolf, Luxemburger Künstler und Restaurantbesetzer in Berlin. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Tschüss und einen schönen Sonntag.